Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 37. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Von einem Autorenteam aus Stern Nummer 35 vom 19.09.2019. Gelesen von Peter Treuner. Viele Deutsche sind bereit, sich für den Schutz grandioser Natur und gegen den Klimawandel zu engagieren. Hören Sie, wie bedroht unser Planet ist, was jeder Einzelne tun kann und was die Politik tun muss. Für das Klima ist 2019 ein herausragendes Jahr. Geht die globale Erwärmung vorerst auch ungebremst weiter, so scheint sich zumindest in der gesellschaftlichen Atmosphäre etwas in die richtige Richtung zu verändern. Noch vor 2 Jahren wäre die junge Schwedin Greta Thunberg wohl kaum über Stockholm hinaus gehört worden, wären nicht Mitstreiter wie die neue Stern-Kolumnistin Luisa Neubauer Freitag für Freitag auf die Straße gegangen. Die meisten Deutschen hätten beim Stichwort Treibhauseffekt nur mit den Achseln gezuckt, wie so oft zuvor. 2019 aber ist Fridays for Future zu einer lauten, unübersehbaren Protestbewegung geworden, die den Ausstieg aus dem Zeitalter der fossilen Brennstoffe fordert und die gehört wird. Für den 20. September rufen die Aktivisten zum 3. weltweiten Klimademonstrationstag auf und zum Auftakt einer Aktionswoche, die am 27. September in einen globalen Generalstreik münden soll. Das deutsche Klimakabinett in Berlin will am 20. September seinen Plan für einen nachhaltigen Schutz der Atmosphäre vorstellen. Und auch der Stern greift, zusammen mit anderen Medien aus dem Bertelsmann-Konzern, in dieser Woche das Thema Klimaschutz auf und will sich damit für einen nachhaltigen Umgang mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten stark machen. Das folgende Stern-Titelpaket möchte Denkanstöße liefern. Es beginnt mit einem Überblick über die wichtigsten wissenschaftlichen Fakten. Der Frage, warum angesichts der überwältigenden Belege für die globale Erwärmung bis heute so wenig passiert ist und was nun dringend getan werden müsste, widmen sich mehrere Beiträge, die daran anschließen. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, rechnet mit den notorischen Leugnern wissenschaftlicher Fakten ab und erklärt, warum die Skeptiker den Fortschritt nicht aufhalten können. Der US-Schriftsteller Jonathan Safran Foer, bekannt geworden durch sein Buch »Tiere essen«, findet, dass jeder Einzelne für das Klima Verantwortung trägt. Sternautor Stefan Maus dagegen rechnet mit der Bigotterie der Deutschen ab, die glauben, die Nachhaltigkeit erfunden zu haben, die aber so gar nicht nachhaltig leben. Und Ottmar Edenhofer schließlich, Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, sagt, was die stärkste Waffe im Kampf gegen die Erderwärmung ist: die Einführung eines CO2-Preises. Ohne den, so der Forscher, würden sämtliche individuellen Anstrengungen verpuffen. Explosionsartige Geschwindigkeit. 42,6 Grad zeigt das Thermometer des Deutschen Wetterdienstes im niedersächsischen Lingen. Das war am 25. Juli dieses Jahres und nie zuvor, seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen vor knapp 140 Jahren, war an einer offiziellen Messstelle ein höherer Wert registriert worden. Ein Einzelfall? Eine Ausnahme? Temperaturrekorde fielen nicht nur in Deutschland. Wie die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, inzwischen bestätigte, war der Juli 2019 der heißeste Monat, der je auf diesem Planeten gemessen wurde. Auch langfristig gesehen heizt sich die Erde immer weiter auf. Die 5 Jahre mit der höchsten Durchschnittstemperatur weltweit haben Meteorologen von 2014 bis 2018 gemessen. Und 2019 scheint sich in diese Reihe einzufügen, womöglich sich sogar als bislang wärmstes Jahr an ihre Spitze zu setzen. In vielen Ländern Europas wurden in den vergangenen Monaten neue Rekorde verzeichnet. Und auch in anderen Regionen der Erde, von Kuba bis Vietnam, erreichten die nach internationalem Standard nahe der Oberfläche gemessenen Temperaturen zuvor nicht gesehene Werte. Die rasante globale Erwärmung zeigt sich nicht nur mit Blick auf die relativ kurze Periode, in der wir technisch dazu in der Lage sind, überall auf der Welt und dazu aus der Erdumlaufbahn Daten zu erheben. Ein Konsortium von rund 5000 Wissenschaftlern hat es sich zum Ziel gesetzt, globale Veränderungen auch der ferneren Vergangenheit mit allen verfügbaren Mess- und Computermethoden zu rekonstruieren. Grundlage dafür sind sogenannte Proxys, Hilfsdaten, die aus Baumringen, Eisbohrkernen oder auch den Schichtungen bestimmter Meerestierschalen gewonnen werden können. Eine erst vor einigen Wochen veröffentlichte Analyse dieses Forschungsnetzwerkes zeigt die Temperaturentwicklung auf unserem Planeten für die letzten 2000 Jahre. Die Kurve ist dramatisch. Verglichen mit der vorindustriellen Zeit ist die Erdtemperatur etwa seit Mitte der 1970er Jahre dramatisch gestiegen. Um 1 Grad. Das scheint nicht viel zu sein, angesichts der Temperaturunterschiede, die allein die Jahreszeiten bringen. Doch es geht um die globale Durchschnittstemperatur, einen weitaus empfindlicheren Wert. Nur 4 bis 6 Grad beispielsweise beträgt der Unterschied zwischen der Durchschnittstemperatur unserer Welt heute und jener der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren. Damals bedeckte eine hunderte Meter dicke Eisdecke auch Teile Norddeutschlands. Es sind auch nicht allein die zusätzlichen Grade, die zählen. Für beunruhigender halten viele Wissenschaftler die im geologischen Maßstab gesehen explosionsartige Geschwindigkeit, mit der sich der Wandel vollzieht. Genau wie die Fridays for Future-Demonstranten sind sie sich sicher, es ist höchste Zeit. Luft. Erst war es nur ein Gefühl, das viele beschlich, doch inzwischen bestätigen es Wissenschaftler. In Deutschland verschieben sich die Jahreszeiten. Wir sehen und spüren das. Mal blühen die Krokusse bereits Anfang Februar, mal schütteln Pollenallergiker beim Spaziergang schon früh im Januar oder gar während der Weihnachtstage Niesanfälle wie sonst im April oder Mai. Es sind Phänologen, etwa vom Deutschen Wetterdienst, die sich das Wachstum ausgewählter Pflanzen ansehen und daran ablesen, wo genau im Jahresverlauf wir eigentlich sind. Der phänologische Kalender, den sie erheben, zeigt, die Winter fallen bei uns inzwischen durchschnittlich 17 Tage kürzer aus als noch in der Zeit von 1961 bis 1990. Der Wandel findet längst nicht mehr nur in den Stellen hinter dem Komma statt. Was wir selbst erleben und Wissenschaftler anhand ihrer Messungen bestätigen, belegt eine Veränderung in der Natur, die nur eine Richtung und eine entscheidende Ursache hat. Es wird wärmer. Immer wärmer. Das liegt am Treibhauseffekt. Für sich genommen ist er gar nicht schlimm, erlaubt uns doch sein natürlicher Anteil bei recht angenehmen Temperaturen von durchschnittlich 14 Grad Celsius auf der Erde zu leben. Allerdings haben wir den Planeten durch den massiven Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen eine zweite Decke umgelegt und damit die Durchschnittstemperatur bereits um etwa 1 Grad angehoben. Das nimmt dem Jetstream Kraft und pumpt gleichzeitig so viel Energie in die Atmosphäre, dass Extremwetter zunehmend auch hierzulande niedergehen. Unter der zweiten menschengemachten Decke ist es uns längst zu warm. Wenn es nicht noch heißer werden soll, darf kein zusätzliches CO2 mehr in die Atmosphäre gelangen. Und auch das Verhältnis von Treibhausquellen und Senken gilt es im Blick zu behalten. Je weniger die Meere und Wälder speichern können, desto weniger dürfen wir freisetzen. Treibhausgase. Kohlendioxid, CO2, ist der wichtigste Faktor für den anthropogenen, auf den Menschen zurückgehenden Treibhauseffekt. Wasserdampf erwärmt die Atmosphäre zwar noch erheblich stärker, wird aber nicht künstlich eingebracht. Alle Treibhausgase absorbieren Wärmestrahlung und führen so zur Erhitzung der Atmosphäre und in der Folge auch zu der von Land und Meer. Methan, CH4, hat ein 25-mal höheres Treibhauspotenzial als CO2 und seine Konzentration in der Atmosphäre nimmt seit etlichen Jahren stetig zu, ohne dass die Quelle klar ist. Ein Verdacht? Methan entweicht aus der tauenden und modernden Tundra in den Polarregionen. Ein anderer? Das Methan ist eine Nebenwirkung der massiv gestiegenen Schiefergasgewinnung, vor allem in den USA. 414,8 Moleküle von 1 Million, ppm, parts per million. So viel CO2 wurde auf Hawaii im Mai 2019 durchschnittlich in der Atmosphäre gemessen. Mehr als je zuvor. Vor der Industrialisierung waren es etwa 300 ppm. Eine Konzentration von 415 ppm gab es vor 3 Millionen Jahren. Da war die Erde im Schnitt 2 bis 3 Grad heißer als heute. Quellen und Senken. Unvorstellbare 41,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid hat die Menschheit allein 2018 durch die Nutzung fossiler Brennstoffe und eine veränderte Landnutzung zusätzlich in die Atmosphäre eingebracht. Das ist etwa das Vierfache der jährlichen Emissionen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nur der Nettowert. Denn rund 55% des Kohlendioxidausstoßes, der aus den menschengemachten Quellen kommt, verschwindet in Senken, wie Landpflanzen oder Ozeanen. Alle diese Senken haben im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mehr und mehr CO2 aufgenommen. Inzwischen ist absehbar, dass diese den Treibhauseffekt dämpfende Fähigkeit zumindest bei den Ozeanen ihre Grenzen erreicht. Zwar unterliegt deren Aufnahmekapazität auch natürlichen Schwankungen und ist darum schwer vorherzusagen. Doch die wissenschaftlichen Daten weisen auf einen Rückgang der CO2-Aufnahme hin. Wasser. Dass ein steigender Meeresspiegel nicht nur für weit entfernte Inseln wie die Malediven zum Problem wird, sondern auch für die Bewohner europäischer und deutscher Küstenregionen, lässt sich derzeit in Hamburg besichtigen. Die gerade fertiggestellte neue Hafenpromenade ist größer, breiter und schöner als die alte. Vor allem aber ist sie 1,5 Meter höher. Sie soll nicht allein als Spazierweg für wachsende Touristenströme dienen, sondern die Stadt besser vor künftigen Hochwassern schützen. Auch wenn kein Computermodell derzeit exakt berechnen kann, um wie viele Zentimeter oder gar Meter die Fluten steigen werden, ist unumstritten, die Stadt muss gewappnet sein. Grund für den Anstieg des Meeresspiegels sind die gewaltigen Energiemengen, die die Ozeane durch den Treibhauseffekt zusätzlich aufnehmen müssen. Das macht sie wärmer, was wiederum dazu führt, dass das Eis der Polarkappen schmilzt und dass das nun wärmere Wasser mehr Volumen hat. Es breitet sich aus, und zwar vor allem nach oben. Für das Meer selbst ist allerdings die Wasserhöhe noch das geringste Problem. Massiv beeinträchtigt werden die Ozeane von der Aufnahme des Kohlendioxids. Das Gas reagiert mit dem Seewasser und führt zur Versauerung. Noch gravierender ist die Veränderung des Salzgehalts in den Polarregionen durch den Zufluss von Schmelzwasser. Da das Poleis aus reinem Süßwasser besteht, verringert sich mit seinem Abschmelzen die Salzkonzentration in den nördlichen Ozeanen. Und das hat Einfluss auf die weltweiten Meeresströmungen und über diese auch auf das Klima selbst. Nur eine von vielen Rückkopplungen, die Wissenschaftler zu schaffen macht. Selbst wenn alle Faktoren bekannt wären, könnte es allerdings noch zu gravierenden Überraschungen kommen. Nicht linear nennen Experten solche komplexen Zusammenhänge. Wir würden wohl ein anderes Wort verwenden: katastrophal. Versauerung der Ozeane. Die großen Mengen von Kohlendioxid, die die Meere Jahr für Jahr aufnehmen, führen zu gewaltigen Veränderungen. Denn das CO2 greift in den Kohlenstoffhaushalt ein. Es reagiert mit dem Meerwasser und führt so zu einer Absenkung des pH-Werts, der etwas darüber aussagt, wie sauer oder basisch eine wässrige Lösung ist. Das heißt, das Meer wird durch die Aufnahme von immer mehr Kohlendioxid immer saurer. Und auch das hat Folgen. Vor allem für alles, was im Wasser lebt. Für Muscheln etwa und auch für Korallen. Diese Tiere bekommen in saurerem Wasser Probleme bei der Bildung ihrer Schalen und Gehäuse. Das gilt auch für einige Arten von pflanzlichem Plankton, von Einzellern also, die am Anfang der Nahrungskette im Meer stehen und damit auch eine enorme Bedeutung für viele höhere Lebewesen und letztlich auch für den Menschen haben. Allerdings ist das Bild nicht einheitlich, weil nicht alle kalkbildenden Planktonarten gleichermaßen unter einer Versauerung des Meeres leiden. Einige scheinen sogar davon zu profitieren. Insgesamt aber ist die Versauerung kein Vorteil. Für das offene Meer ist sie unstrittig. In Küstenbereichen, wo es auch natürlicherweise große Schwankungen gibt, ist sie schwer einzuschätzen. 93% der zusätzlichen Energie, die von der globalen Erwärmung herrührt, wird von den Ozeanen der Erde aufgenommen. Dabei erwärmt sich der Südozean besonders stark, etwa doppelt so schnell wie die Meere im globalen Durchschnitt. Das zeigt sich inzwischen auch in großen Tiefen von mehr als 4000 Metern. Eis. Ewiges Eis braucht tiefe Temperaturen. Darum findet es sich in natürlicher Form auf der Erde in den Polregionen und in den Gletschern der Hochgebirge. Vorausgesetzt, es bleibt dort hinreichend kalt. Doch danach sieht es nicht aus in der Kryosphäre, wie Experten die Gesamtheit des natürlichen irdischen Eises nennen. Auch in den letzten Monaten lag die Ausdehnung des arktischen Seeeises weit unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre und erst recht unter der Ausdehnung im Jahr 1979, als die Messung mit Satelliten begann. Der Eispanzer Grönlands schmilzt ebenfalls zunehmend. Nicht besser sah es in letzter Zeit auf der anderen Seite der Erde aus. Das Seeeis der Antarktis war weit unter Durchschnitt. Nimmt man die Gesamtmasse des antarktischen Eises, so entspricht sie einer so gewaltigen Menge, dass der Meeresspiegel im Fall der vollständigen Schmelze um mehr als 57 Meter ansteigen und das Gesicht der Erde verändern würde. Beobachtungen aus jüngerer Zeit zeigen ein beschleunigtes Abrutschen von Gletschern in den antarktischen Ozean bei unverändertem Schneefall und einer damit verbundenen Zunahme des Eises im Innern des Kontinents. In der Bilanz hat die Antarktis seit 2009 etwa 250 Milliarden Tonnen Eis jährlich verloren. Sechsmal so viel wie noch im Durchschnitt des Zeitraums von 1979 bis 1989. In den Gletscherregionen der Hochgebirge ist die Lage zunehmend bedrohlich. Ein weltweiter Beobachtungsdienst, der 19 Regionen abdeckt und regelmäßig den Zustand ausgewählter Gletscher untersucht, registriert seit 31 Jahren nur noch Verluste, die außerdem zunehmen. So haben etwa die Gletscher der Schweiz ein Fünftel ihrer Masse allein in den vergangenen 10 Jahren eingebüßt. Ähnlich dramatisch ist die Lage bei den Permafrostböden, die ein Viertel der Erdoberfläche ausmachen und bis zu einer Tiefe von 1 Kilometer vereist sein können. Auch dort hat das große Tauen eingesetzt. 2,5 Grad Celsius etwa ist die Temperatur des Permafrostbodens in der nördlichen Arktis in rund 50 Jahren bereits angestiegen. Zudem wurde im nördlichen Alaska beobachtet, dass das erneute Frieren der im Sommer angetauten Bodenschicht 2 Monate später einsetzte als noch Mitte der 1980er Jahre. Und im nordöstlichen Grönland taut der Boden jährlich um etwa 1,5 Zentimeter tiefer auf. Eine gefährliche Folge solcher Prozesse? Mikroorganismen werden aktiv, verwandeln Kohlenstoff in Kohlendioxid, Methan und Wasserdampf und verstärken so den Treibhauseffekt. Grönland. In den vergangenen beiden Dekaden hat der Eispanzer Grönlands fast jährlich an Masse eingebüßt. In den Wintern 2017 und 2018 aber kam es wieder zu einem Plus in der Eisbilanz durch enorme Schneefälle, die stärksten seit 1972. 150 Milliarden Tonnen Eis kamen dazu. Doch selbst das hatte kaum einen Effekt. War doch seit 2002 schon das 24-fache dieser Menge weggeschmolzen. Die Untersuchung von Eisbohrkernen bestätigte, dass es eine so starke Schmelze wie gegenwärtig mindestens 500 Jahre nicht gegeben hat. Satellitenaufnahmen zeigten zudem, dass in den Tauzonen der Ränder des Eisschildes Algenteppiche gedeihen und das Eis dunkeltönen. So reflektiert es weniger Sonnenlicht als mit heller Oberfläche und heizt sich weiter auf. Antarktis. Etwa 2,1 Billionen Tonnen Schnee fallen Jahr für Jahr auf den südlichsten Kontinent der Erde. Und doch reicht diese gewaltige Menge nicht aus, um den Verlust an Eismasse wettzumachen, wie vor wenigen Monaten eine umfangreiche Untersuchung zeigte. Der sich beschleunigende Eisverlust verteilt sich dabei nicht gleichmäßig über die Fläche der Antarktis, obwohl er überall beobachtet wird. Am schlimmsten trifft es den Westen mit 63% Anteil, gefolgt vom Osten mit 20% und die antarktische Halbinsel mit 17%. Während der gesamten ausgewerteten 4 Jahrzehnte war die Eisbilanz der Antarktis niemals ausgeglichen oder gar positiv. Immer gab es Verluste. Auch das Seeeis lag vergangenes Jahr wieder deutlich unter dem Durchschnitt. Und man beobachtet, dass südliche Passatwinde vermehrt warmes, salziges Wasser zum Schelfeis treiben und es massiv tauen.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH und Co. KG in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7284. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail: abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 5592 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.